Es ist vielleicht kein Vorteil, aber mich nervt es total, dass wir immer mit dem Männerfußball verglichen werden.
Christmas and a Happy New Year und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Lisa featuring DFB Frauen. Ich nehme das hier heute sogar noch vor Weihnachten auf, damit über die Feiertage und so das Ganze trotzdem ganz pünktlich im neuen Jahr erscheinen kann. Und unser neues Teammember, Leute, ist so krass beeindruckend. Wirklich. Tausend Dank nochmal an David und Annette von DFB, die den Kontakt hergestellt haben zu unserer besten Fußballspielerin, die wir in Deutschland je hatten wahrscheinlich. Also man kann es natürlich an Zahlen messen oder an emotionalem Wert, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Sie war einfach mal dabei, als das erste Spiel der DFB-Frauen im Fernsehen übertragen wurde, ever. Wurde das erste Mal ever für Deutschland Europameisterin, war das erste Mal dabei, als Frauenfußball olympisch wurde und hat also auch die erste olympische Frauenfußballmedaille für Deutschland gewonnen. Und selber habe ich noch irgendwas vergessen. Es waren sehr viele Firsts, die auch noch rausgekommen sind in unserem Gespräch, aber ihr sollt ja eh selber reinhören. Außerdem beeindruckt sie mich noch mehr mit ihrer super ruhigen und bedachten Art und ihrer wahnsinnigen Kraft. Sie hat nämlich im vergangenen Jahr auch noch einen besonders bösartigen Krebs besiegt und teilt ihre Erfahrungen ganz offen und ehrlich bei uns. Wahnsinnig viel ist in diesem Gespräch für mich dabei gewesen. Ich bin super dankbar, dass du dieses Team bereicherst und so viel an mich weitergegeben hast und jetzt an unsere Hörer weitergeben wirst. Und deshalb Bühne frei und ganz herzlich willkommen im Team. Teammember Nummer 29, Doris Fitschen. Ich kann mir das vorstellen und vor allem du, liebe Doris, wir stellen dich gleich nochmal in aller Förmlichkeit vor. Du wirst es ja wahrscheinlich in aller Ausführlichkeit miterlebt haben, wie sich das entwickelt hat. Würdest du denn sagen, dass es ein bisschen besser geworden ist inzwischen?
Ja, es ist etwas besser geworden, aber trotzdem ist es immer schwierig, dass dieser Vergleich da ist. Also beispielsweise, wenn wir das Pokalfinale in Köln spielen, der Frauen, und wir haben da 18.000 Zuschauer, dann ist das super. Aber es wird immer gesagt, hier beim Pokalfinale der Männer, das ist schon Monate vorher ausverkauft und so weiter. Also da wird ja immer dieser Vergleich gemacht und nicht das Positive am Frauenfußball selbst gesehen.
Wie kriegen wir das denn hin, dass sich das mal ändert? Ich hatte eine ganz tolle Gesprächspartnerin in der Folge davor, Rachel Rinas, die spielt gerade beim 1. FC Köln. Und die meinte, sie hätte das sogar bei sich selber gemerkt, als sie damals von ihrer Jungsmannschaft, mit der sie auch angefangen hat zu trainieren, zu ihrer ersten Mädelsmannschaft kam, dass sie auch dachte so, das ist irgendwie scheiße hier. Wie kriegen wir diesen Vergleich raus, wenn sogar Mädels das manchmal selber denken?
Naja, Fußball ist halt, oder ich sage jetzt mal Männerfußball, ist halt in Deutschland wirklich so übermächtig, ne? Also es ist total präsent in den Medien und deshalb ist natürlich für Leute, die jetzt Frauenfußball nicht so kennen, die versuchen dann natürlich irgendwie das einzuordnen und dann kommt immer dieser Vergleich mit dem Männerfußball. Und da hilft eben einfach nur, dass wir eben auch eine größere Präsenz bekommen, dass wir auch mehr in den Medien sichtbar sind, mehr Zuschauer haben und so weiter. Und da gibt es noch immer jede Menge zu tun, auch wenn man sagen muss, dass wir natürlich da jetzt in den letzten 50 Jahren schon eine Menge geschafft haben.
Ja, und ich würde sagen, hier machen wir mal einen kleinen Cut und nehmen uns die Zeit, dich einmal in voller Ausführlichkeit vorzustellen, damit auch alle Zuhörer hier genau wissen, was für einen tollen Gesprächsgast ich hier heute habe. Herzlich willkommen zu Team Lisa featuring DFB. Es ist wieder eine DFB-Folge. Liebe Doris Fitschen. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, wo wir noch überall eintauchen werden heute. Der nächste Schritt, die Reihenfolge hier in meinem Podcast, ist nochmal eine richtige Vorstellung, die aber mein Gast übernimmt. Also du darfst dich einmal selber vorstellen, wie auf so einer, ich sage immer FIFA-Karte, es ist mir egal, aber wie gut dein Abschluss und deine Defensivarbeit ist, sondern sagen wir mal, wie auf einer Quartettkarte. Was würde auf Doris Fitchens Quartettkarte stehen? Oh,
dass ich Quartett gespielt habe, das ist schon also viele Jahre her, da weiß ich überhaupt nicht, was da drauf steht. Das waren, glaube ich,
ganz kreativ eher
so Autoquartetts, ne? Ja, was PS Raum. Ist schon schwierig.
nee, Quatsch, einfach so.
Nee, da würde, Name, also mein Name, aus? Doris Fitchen, ich bin 52 Jahre alt. Ich habe 1977 angefangen mit dem Fußballspielen. Bin viermal Europameisterin geworden, habe 144 Länderspiele gemacht und arbeite jetzt seit fast 20 Jahren beim Deutschen Fußballbund. Bin da im Marketing aktiv. Und habe immer noch eine Riesenfreude am Fußball.
Ja, das glaube ich dir. Fußball durch und durch. Vielleicht könntest du mir den Gefallen noch mal tun, so ein bisschen in die Anfänge zurückzugehen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe ein paar Artikel gelesen. Ich glaube, du hast es schon sehr oft erzählt. Aber vielleicht hast du ja noch einmal die Geduld, unsere Zuhörer so ein bisschen bis an die Wurzeln mit zurückzunehmen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das war in den 70er Jahren und da war es eben überhaupt nicht normal, dass Frauen oder Mädchen Fußball spielen.
Ja.
Ich habe in der Schule immer mit den Jungs Fußball gespielt oder auch zu Hause bei uns auf dem Bauernhof immer mit unseren Lehrlingen zusammen gekickt. Und es war aber immer so, dass die Jungs dann irgendwie ins Training gegangen sind und ich durfte nicht mit, weil das reine Jungsmannschaften waren und da war es eben verboten, dass Mädchen da mitspielen. Und das war aber damals auch so, das war halt so, ne? Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich muss da, das ist ungerecht, ich muss dagegen ankämpfen. Ich bin halt einfach auch so aufgewachsen, ne? Und ja, dann wurde in der Nähe eine Mädchenmannschaft gegründet, als ich 9 Jahre alt war. Und das war für mich natürlich dann der Zeitpunkt, dass ich auch Fußball spielen wollte. Und dann haben meine Eltern mir aber erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die eben gesagt haben, Fußball ist halt nichts für Mädchen. Naja, aber dann habe ich lange genug gequengelt und dann hat die Liebe zu ihrer Tochter eben einfach überwogen und dann durfte ich spielen.
Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Und ich habe irgendwo mal gelesen, für dich war es auch verrückt, das habe ich jetzt gesagt, das hast du nicht so gesagt, dass es keine andere Frau gab in der Zeit, zu der du aufblicken konntest oder der du so nacheifern konntest. Gab keine weiblichen Vorbilder.
Ja, das ist eben so. Es war ja auch im Fernsehen überhaupt nicht präsent. Frauenfußball hat sich ja gerade erst entwickelt und es gab für mich, ich kannte keine Frau, die Fußball gespielt hat, kein anderes Mädchen, das in der Fußballmannschaft gespielt hat. Es war nicht in den Medien präsent. Es gab ja damals auch noch kein Internet, wo man das mal hätte googeln können. Ne? Also es gab einfach keine Vorbilder und deshalb war das für mich auch damals jetzt irgendwie, es war halt so, Mädchen spielen kein Fußball. Und dann wurde ja irgendwann die Frauennationalmannschaft gegründet und da habe ich dann auch mal ganz kurz was im Fernsehen gesehen und das war natürlich dann auch für mich so, boah, das will ich auch schaffen.
Ja, was bedeuten denn Vorbilder für dich? Weil das ist auch so ein bisschen, und ich sage es, wiederhole es auch in einigen der Folgen, sorry an die, die es jetzt zum 5. Mal hören, dieser Podcast soll für mich eben genau auch das sein. Ich möchte Mädels zeigen, wie man sein kann, was man machen kann. Und deswegen, also für mich auch persönlich, Vorbilder sind für mich so wichtig, vielleicht gibt es nicht so eine perfekte Figur, der ich nacheifere in jeder Hinsicht, aber ich ganz explizit suche mir bei verschiedenen Menschen immer bestimmte Sachen raus, die ich cool finde, sei es eine Charaktereigenschaft oder eben eine Sache im Job, die diese Person geschafft hat und versuche dann, mich daran so zu orientieren. Was bedeuten Vorbilder für dich, vor allem auch vor diesem Hintergrund, dass es früher für dich einfach niemanden gab? den du
nachher. Ja, also das war früher wirklich schwierig. Also es gab überhaupt für Frauen wenige Vorbilder, denen man so, wo man gemerkt hat, oh, die kämpfen jetzt irgendwie für ihre Rechte. Also das war in den Medien überhaupt nicht präsent. Mhm. Und ich habe eben schon gesagt, als dann die Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gemacht hat, das habe ich eben im Fernsehen oder irgendwo gehört, dass dann auch noch Doris Kresimon das erste Tor für Deutschland geschossen hat. Und durch diesen Namen habe ich gedacht, oh, das ist cool. Und da hatte ich dann eben so einen Traum. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, cool, dass man sowas hat, wo man ja so ein Ziel hat, wo man hin möchte. Und das ist heute natürlich ganz anders. Und ich finde, unsere Spielerinnen, also in der Bundesliga oder auch die Nationalspielerinnen, sind einfach ganz tolle Vorbilder, weil dann die Mädels eben sehen können, boah, das kann ich auch erreichen. Ich kann vielleicht auch später mal sogar Geld damit verdienen oder im Fußball tätig sein als Frau. Und man sieht natürlich auch, dass sie eine unheimliche Spielfreude haben, dass sie was zu erzählen haben. Voll. Und das sind einfach ganz tolle Vorbilder für Mädels, aber auch für Jungs, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich auch. Also du hattest dann deine Doris, bevor du in die Nationalmannschaft gekommen bist, und dann ist deine Karriere ja auch selber durch die Decke gegangen. Wir sind da gerade stehen geblieben bei, als du 9 Jahre alt warst, da ging es ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht gerne nochmal auch auf den Weiterverlauf deiner Karriere eingehen, aber dann auch nochmal so im Hinterkopf behalten, wer war denn des Weiteren dann jemand, den du noch im Auge hattest, der dir gezeigt hat, wo es hingehen kann?
Ja, also bei mir war das dann so, dass ich im Alter von 17 Jahren eben von dem damaligen Bundestrainer Gero Bisanz entdeckt wurde und mein erstes Länderspiel gemacht habe. Und das war einfach, ja, da ging halt so ein Traum in Erfüllung, und ich war noch ganz jung und das war neu und ich war noch nie irgendwie in Deutschland weiter weggekommen als Niedersachsen, so, ne? Und dann war das plötzlich in Bergisch Gladbach. Das war für mich eine Weltreise, so. Also das war einfach ganz toll, und ich war dann so plötzlich in der großen, weiten Welt und bin halt danach dann auch zu den Länderspielen sind wir geflogen und so. Das war eine ganz andere Welt, und man hat da natürlich auch unheimlich viel mitgenommen, also ganz, ganz viel gelernt, ganz viele Erfahrungen gesammelt, viele Menschen kennengelernt, und das war toll. Dann hatte ich natürlich in der Mannschaft auch die eine oder andere Spielerin, wo ich gesagt habe, cool, also wie die das Thema angeht, wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel eine Silvia Knight, die extrem viel trainiert hat, sich total fokussiert hat auf den Fußball. Also da, das war wirklich so, ja, die war sehr fokussiert eben und auch deshalb eben so erfolgreich. Und da hat man sich natürlich auch das eine oder andere abgeguckt.
Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, weil du bist ja eine unserer besten und erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen, die wir jemals hatten. Was würdest du denn jetzt auch so im Nachhinein mit ein bisschen Abstand nochmal sagen? Was warst du für ein Spielertyp?
Ich war so die Allrounderin, ne? Ich habe als Mittelstürmerin in der Nationalmannschaft angefangen und bin dann immer weiter zurückgekommen, bis ich dann Libero oder Libera, das wurde auch sehr oft gefragt, heißt das Libero oder Libera?
Ach krass, habt ihr Liberal gesagt? Ich spiele Hockey oder hab gespielt, aber es ist immer der
Liebe. Ja, aber diese Frage kam halt von den Medien, das war, heißt es Manndeckung oder Fraudeckung, diese Fragen kamen früher, ne? Das war, aber da sind wir zum Glück raus aus diesem Zeitalter, sage ich mal.
Ja.
Ja, also wie gesagt, Allrounderin, später war ich in der Abwehr, da hat man auch mich Abwehrchefin genannt, also ich war überall auf dem Platz zu Hause. Ja.
Und du hast gesagt, du hast dir viel von Silvia Knight zum Beispiel abgeguckt. Die war sehr fokussiert. Und du meintest davor, auch als ihr dann angefangen habt zu reisen und so weiter, man hat auch so viel mitgenommen und sich entwickelt. Was würdest du denn sagen, in deiner Nationalmannschaftskarriere hat dich am meisten geprägt? Auch charakterlich, ne? Weil man muss ja dadurch viel durch, man hat auch Druck, oder hattest du keinen? Das ist dann natürlich auch die Frage, wie bist du mit der Situation umgegangen? Vor allem auch, weil du dann mit dem Sieg der EM 89 eine ganz andere Rolle ja bekommen hast und auch auf einmal in der TV-Welt präsent warst und viel gefragt warst.
Dieser EM-Sieg 89, der kam ja aus dem Nichts, ne? Es gab noch keine Bundesliga. Ich habe in Wolfsburg Nein, die gab es erst danach. Also die wurde, also mehr oder weniger aufgrund des Erfolges wurde dann die Frauenbundesliga erst gegründet. Und ich habe damals Woche für Woche vor ungefähr 50 Zuschauern gespielt. Das waren alles Family and Friends von den Spielerinnen. Ja. Und plötzlich steht man dann im EM-Finale irgendwie eine Woche später und das Stadion ist pickepacke voll. Also das war so unglaublich. Und dann kamen danach auch Anfragen von Fernsehsendern. Da war ich in der NDR-Talkshow, erinnere ich mich noch dran. Wir waren im Sportstudio und das war so auch eine ganz neue Welt. Und das war, kam wirklich von jetzt auf gleich und das war der Hammer. Das, aber wirklich geprägt hat mich tatsächlich mein Kreuzbandriss, den ich 1995 hatte. Da war ich gerade so ja, auf dem Weg, so eine der wirklich besten Spielerinnen in Deutschland auf jeden Fall zu werden, so Leistungsträgerin. Ja. Und dann habe ich mich leider verletzt und habe das EM-Finale in Deutschland und die WM in Schweden verpasst. Und da habe ich dann eben gemerkt, wie schnell man dann auch wieder so weg vom Fenster ist, weil wir sind dann Europameister geworden ohne mich, wir sind Vize-Weltmeister geworden ohne mich und dann plötzlich redet keiner mehr von einem. Und das war schon so eine Lektion, die für meine Karriere und für mein Leben so sehr wichtig war.
Krass, ja, glaube ich. Wie, was hat das mit dir gemacht? Ich denke gerade so und versuche das auch immer so ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene zu heben. Ne? Das gibt es ja in... auch im, im Arbeitsleben einfach. Man denkt, man ist wichtig fürs Team und dann wird man mir nichts, dir nichts ersetzt. Und das ist ja ein Riesending für die eigene Birne, um das mal umgangssprachlich zu sagen, fürs Ego und auch fürs Selbstbewusstsein. Wie bist du damit umgegangen? Hattest du da vielleicht eine Technik, die man sich abgucken kann? Oder wie lief das?
Ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, ein gutes Umfeld zu haben. Ich habe meine Familie, die hat immer zu mir gestanden. Ich hatte auch gute Freunde, habe ich nach wie vor. Und dann war es, muss ich sagen, für mich damals eben auch gut, dass für mich Fußball nicht alles war. Dass ich eben auch, ich hatte nebenbei noch einen Job, weil ich ja kein Geld beim Fußballspielen verdient habe. Ich habe studiert. Und dann
Welchen Job hattest du?
Da habe ich beim WDR gearbeitet als Sportredakteurin. Nicht Vollzeit, aber irgendwie musste ich ja ein bisschen Geld verdienen. Und nebenbei, nebenbei habe ich dann eben auch noch BWL studiert. Und dann ging halt der Fokus in der Zeit einfach mehr auf die anderen Dinge und so konnte ich mich ganz gut ablenken. Aber insgesamt ist das natürlich etwas, das man dann gelernt hat, wenn die einen so in den Himmel loben, dass es auch sehr schnell wieder vorbei sein kann. Ja. Und dann geht man eben einfach bewusster oder reflektierter durchs Leben. Also das hat mir sehr viel geholfen und aber eben auch geholfen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn es immer richtig schief läuft, dann habe ich meine Familie, die mich auffängt, meine Freunde und ich kann auch noch andere Sachen machen. Und das war einfach dann auch ein gutes Gefühl. Und es war auch ein gutes Gefühl, dass ich mich dann wieder rangekämpft habe und das wieder geschafft habe, dann zum Beispiel ein Jahr später an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Glaube ich dir aufs Wort. Würdest du sagen, dass du schon immer eine eher selbstbewusste Person warst?
Nicht übertrieben selbstbewusst. Also ich habe da auch schon Zweifel oft gehabt. Aber ohne Selbstbewusstsein schafft man das natürlich auch nicht so weit nach vorne.
Nee, das stimmt. Und dann ist aber eben ganz interessant herauszuhören, so, dass es auch trotzdem dann jemanden, der wahrscheinlich sich als irgendwie selbstbewusst grundsätzlich empfindet, auch Rückschläge hat und dass sich trotzdem durch sowas durchkämpfen muss.
Ja.
Ha. Interessant. Ja, dann warst du 2000, hast du gerade schon gesagt, bei den Olympischen Spielen in Sydney. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen Einblick geben, so wie das war. Das war ja auch das erste Mal dann, dass die deutsche Frauennationalmannschaft da an den Olympischen Spielen teilgenommen hat,
richtig? Nee, das war 1996 waren die ersten Olympischen Spiele. Also ich habe 96 und 2000 als Spielerin an Olympia teilgenommen und muss sagen, das waren halt so in meiner Sportlerinnenkarriere so die tollsten Erlebnisse, weil man da einfach so dieser olympische Flair im olympischen Dorf und mit den anderen Sportlerinnen und Sportlern und Abschlussfeier und das ist einfach ja, ganz fantastisch. Also das vergisst man nie. Ist was anderes als eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft, aber es ist toll.
Und wenn ich mir das jetzt mal so überlege, du warst überall die Erste, du warst die Jüngste in der Nationalmannschaft, du warst dabei, als die Bundesliga das erste Mal gegründet wurde, das erste Mal, als Frauenfußball bei den Olympischen Spielen gegründet wurde. Wie viel bedeutet dir das heute? Weil, also, ne, gefühlt für mich müsste das schon so in der völligen grauen Steinzeit zurückliegen, aber es ist einfach... Ja, das ist, keine Ahnung, 30 Jahre her.
Wie
fühlt sich das für dich
heute an? Krasse ist ja, dass man so Erinnerungen hat, an die erinnert man sich so, die sind schon ewig lange her, aber die kann man, was weiß ich, wenn man ein Tor geschossen hat, kann man noch genau nachempfinden, wie man da geschossen hat und wo der hingegangen ist und so. Ne? Und andere Situationen hat man total vergessen. Das ist immer das Schöne, wenn man sich dann mit alten Weggefährtinnen trifft und dann über diese Dinge austauscht. Das macht immer richtig Spaß und da kommen dann auch immer tolle Geschichten raus. Also das ist toll. Und wie gesagt, ich war damals sehr stolz darauf, bei der ersten Europameisterschaft dabei gewesen zu sein. Erste Bundesliga, erste Weltmeisterschaft, ersten Olympischen Spiele. Im Nachhinein ist das für mich sogar noch ein Stück Mehrwert, weil da war ich eine junge Spielerin und da hat man das gar nicht so wahrgenommen, das ist so im Rückblick, denkt man.
Wie krass bahnbrechend es ist, ja.
Ja.
Wahnsinn. Und du hast gerade ein Stichwort gesagt, das mich dazu bewegt, jetzt hier ein bisschen meine Regeln zu brechen. Ich habe hier nämlich 4 Kugeln, wie bei so einer DFB-Pokalauslosung. Okay. Und das sind unsere 4 Kategorien, die wir noch einbauen. Normalerweise würdest du die jetzt ziehen, da du aber nicht neben mir hier im Zimmerlein sitzt, mache ich das jetzt einfach. Und ich ziehe auch nicht blind, sondern ich ziehe ganz gezielt. Es gibt in den DFB-Folgen nämlich eine Extra-Kategorie, die heißt Abseits. Und da wird mir vom DFB immer eine Sprachnachricht von einer Weggefährtin zugespielt. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir die uns jetzt gemeinsam anhören.
Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, wie du es findest. Und das ist total süß. Normalerweise ist das immer so, ganz witzig so und irgendeine Anekdote. Und deine Sprachnachrichtgeberin hat sich auch richtig viel Mühe gegeben. Pass auf.
Doris ist ein ganz besonderer Mensch. Ich kenne sie seit 35 Jahren. Und wir haben so viel zusammen erlebt, dass ich viele Anekdoten erzählen könnte. Aber das mache ich lieber gerne im kleinen, privaten Kreis. Ich glaube, Doris wird mir das danken. Doris und ich haben zusammen in der Nationalmannschaft und im Verein gespielt. Sie gehörte damals zu den besten Spielerinnen der Welt und konnte eine Mannschaft führen. Und vor allem auch, wenn es nicht so gut lief. Nicht umsonst war Doris jahrelang Spielführerin in der Nationalmannschaft und feierte viele Erfolge. Auch als Managerin der Nationalmannschaft hat sie unheimlich viel erreicht. Sie war meine rechte Hand, meine Impulsgeberin und immer eine treue Freundin. Und ohne ihre Unterstützung hätte ich vieles nicht geschafft. Nie werde ich die vielen Gespräche und Diskussionen während unserer gemeinsamen Zeit in der Frauennationalmannschaft vergessen. Sie als Managerin und ich als Bundestrainerin. Unsere Zusammenarbeit war von blindem Vertrauen und von gegenseitiger Loyalität geprägt. Ich bin froh, dass er auch heute noch im DFB für den Frauenfußball zuständig ist. Und das tut uns allen gut. Doris ist gerne in Gesellschaft und feiert gerne, kann aber auch gut alleine sein und sich mit sich beschäftigen. Sie ist sehr intelligent, belesen und an ganz vielen Dingen interessiert. Sie ist hilfsbereit und kann gut zuhören. Außerdem ist sie eine Kämpferin und ein echtes Stehaufmännchen. Dafür bewundere ich sie. Sie gehört zu meinen besten Freundinnen und das macht mich wirklich stolz. In diesem Sinne, Doris, schön, dass es dich gibt für mich. Bye, bye.
Ja.
Ist das nicht süß?
Da hat sie sich wirklich viel Mühe gegeben und nochmal alles Revue passieren lassen. Das ist wirklich süß.
Voll. Ja. Ich glaube, die hat sogar wirklich sich einen kleinen Text geschrieben und den vorgelesen. So klang das. Ja. Mega süß.
Ja, das ist toll.
Silvia Knight.
Toll, das zu hören. Und ich kann sagen, sie ist auch, ich habe ja eben schon gesagt, sie war früher Vorbild für mich. Und ja, wir haben seit 35 Jahren, kennen wir uns. Ich habe sie übrigens kennengelernt. Da haben wir mit der Auswahlmannschaft, also Niedersachsen-Auswahl, Vorspiel gemacht vor der Nationalmannschaft. Also ich war ja noch ein bisschen jünger. Und sie hat ja Nationalmannschaft gespielt und dann haben wir uns danach Autogramme geholt. Und das war das so ziemlich das erste und einzige Autogramm, was ich mir jemals geholt habe. Und das war eben von ihr. Also ich kannte sie dann schon, sie kannte mich noch nicht. Aber das war dann 2 Jahre später oder so, habe ich dann auch Nationalmannschaft gespielt. Und da haben wir uns dann kennengelernt.
Wahnsinn. Ja, ich bin natürlich am allergespanntesten eigentlich, welche ganzen Anekdoten sie jetzt nicht erzählt hat. Aber da innerhalb von den ganzen Turnieren, die ihr zusammen gemacht habt, kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall auch die eine oder andere gute Party-Story dabei war.
Ja. Was wirklich schön ist, ist, wenn man sich jetzt so mit Spielerinnen so von früher trifft und dann darüber nochmal spricht. Ne, dann kommen ja wirklich Anekdoten hoch, die hat man zwischendurch schon wieder vergessen und das ist toll. Also da zehrt man heute auch noch von. Und mit Silvia habe ich halt wirklich sehr viele Dinge erlebt. Also auch gerade jetzt als Managerin der Frauennationalmannschaft habe ich ja 7 Jahre die Mannschaft da betreut. Und das war auch eine ganz spannende Zeit und da war es eben auch ganz wichtig, dass wir uns so gut kennen und dass ich halt auch wusste, wie sie tickt und eben auch eine der wenigen war, die auch direkt Einfluss auf sie nehmen konnte und ich glaube, das war so für alle ganz gut.
Ja, glaube ich. Und bevor wir jetzt kommen zu deiner Manager-Tätigkeit, würde ich gerne noch den letzten Teil deiner Karriere nochmal abhaken. Du hattest dann nämlich eigentlich schon gesagt, du willst aufhören und bist dann aber nochmal nach Amerika gegangen, um noch eine erste Runde bahnbrechender Dinge zu starten. Also es ist wirklich der Wahnsinn, dass du überall die Erste warst, liebe Doris.
Ja, das war eigentlich im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen. Da hatte ich mich im Vorfeld so abgekämpft, hatte Verletzungen und bin dann auch nur mitgekommen, weil die Tina Teunemeier wirklich auf mich gesetzt hat, mir vertraut hat, wofür ich ihr heute noch sehr dankbar bin. Und habe mich dann aber in Sydney oder in Australien wieder verletzt, konnte dann spielen, musste immer fit gespritzt werden zu den Spielen. Das war eine richtige Quälerei. Am Ende haben wir Bronze gewonnen, was toll war. Aber ich habe gesagt, Wahnsinn. So, das ist jetzt der Abschluss, mir reicht's. So, und habe ich für mich beschlossen, ich höre auf. Und am nächsten Tag...
War das mehr so Frust? Oder irgendwie so...
Naja, das war einfach... Ich musste mir halt da wirklich alles sehr stark erkämpfen wegen den Verletzungen. Und dann war es eben auch so, man hat damit eigentlich kein Geld verdient. Ich habe 4-5 Mal die Woche abends trainiert. Ich war jedes Wochenende unterwegs. Ich konnte meine Freundschaften außerhalb des Fußballs so gut wie gar nicht pflegen. Und da habe ich gesagt, so irgendwann reicht's. Ich muss auch mal gucken, was ich beruflich dann mache. So, und das passte dann irgendwie zusammen. Und ich habe gesagt, so jetzt höre ich auf. Und nächsten Tag rief dann der ehemalige Weltmeistertrainer aus den USA an, der damit beauftragt war, diese Liga in den USA zu gründen und hat mich gefragt, ob ich da spielen möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, so ein Jahr könnte ich ja noch dranhängen. So. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass die Europameisterschaft der Frauen in Deutschland stattfinden sollte. Das heißt, das habe ich gesagt, das ist dann natürlich ein cooler Abschluss. Und das war es dann auch.
Wahnsinn. Was mich gerade noch, was bei mir gerade noch aufkam, gab es in Amerika damals Geld für die Frauenliga?
Ja, da hab ich eigentlich Anfang zum ersten Mal Geld verdient. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das Millionen waren, aber so, dass man davon leben konnte. Und es war da auch, ich war zum ersten Mal wirklich Profifußballerin. Und habe damit Geld verdient. Und wir hatten bei uns im Verein, in Philadelphia war das, einen Zuschauerschnitt von 10.000. Das war natürlich im Vergleich zur Bundesliga, wo wir 200 ungefähr hatten, war das natürlich...
Oder halt 50, wie du meintest.
War das natürlich eine ganz andere Welt. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, da auch sich in einem fremden Land eben durchzukämpfen und so. Es war jetzt auch noch nicht alles so super professionell, organisiert. Ne?
Erstes ja. Mal, klar. Also,
das war eine mega tolle Erfahrung, habe ich auch sehr viel mitgenommen.
Glaube ich dir. Warum, spontane Frage auch, warum glaubst du denn, dass es geht, in Amerika von 0 auf 10.000 Menschen, Zuschauer, die Stadien zu füllen und in Deutschland kämpfen wir hier um jedes Familienmitglied, das sich die Frauen-Bundesliga anguckt?
Ja, in den USA gibt es auch so einen Star-Kult, ne? Und die haben 1999 die Weltmeisterschaft gewonnen im eigenen Land. Das wäre ein Riesenhype da in dem Land. Also über 90.000 Zuschauer beim Finale in Los Angeles. Und die haben diesen Hype eben mitgenommen und dann diese Liga gegründet. Und alle Menschen in den USA wollten eben ihre Stars sehen. Die sind weniger wegen der anderen Spielerin oder wegen Fußball gekommen, sondern in jedem Verein waren halt ein, zwei der Weltmeisterinnen. Und deshalb sind die Leute da in die Stadien gekommen. Die haben dann einen richtigen Star-Kult betrieben. Das hieß dann auch nicht, dass da dann, wenn Washington gegen San Francisco gespielt hat, dann hieß das nicht Washington gegen San Francisco, sondern Mia Hamm gegen Brandi Chastain. Und dann kamen eben die Leute und wollten diese Spielerin sehen. Ne? Und das ist heute auch noch in den USA viel mehr so Star-Kult, als das bei uns zum Beispiel ist. Es ist eine andere Kultur.
Wollte gerade sagen, und ist das gut oder schlecht? Weil, also, wenn wir jetzt Aufmerksamkeit als Erfolgsfaktor nehmen, dann scheint es ja zu funktionieren.
Also, es ist, glaube ich, für Deutschland auch unheimlich wichtig, dass die Spielerinnen einfach bekannter werden, weil das schon ist, dass eben die Mädchen, wir haben gerade über Vorbilder gesprochen, dass sie eben diese Spielerin kennen und dann auch sagen, Mami, Papi, ich will zum Fußball, ich will Alex Pop sehen oder wen auch immer da. Ne? Also da ist es schon extrem wichtig, dass wir die Bekanntheit der Spielerinnen erhöhen, um dann auch mehr Zuschauer zu bekommen oder Zuschauerinnen. Und daran arbeiten wir, aber wie gesagt, das ist ja auch eine andere Kultur. Da steht dann auch immer das Team im Vordergrund, dann will man die eine nicht so herausheben. Und um die Spielerin bekannter zu machen, muss man natürlich auch nicht nur die Fußballspiele im Fernsehen zeigen, sondern auch viel mehr die Spielerinnen im Fernsehen, also insbesondere im Fernsehen, natürlich auch in anderen Medien zeigen, um sie bekannter zu machen.
Podcasts. Weil,
wenn der Name hinten drauf steht, dann ist es natürlich leicht, auf dem Spielfeld sie zu erkennen, aber sie auch die Persönlichkeiten kennenzulernen. Das ist sowas, wo wir wirklich noch dran arbeiten müssen und dass wir da einfach noch mehr Medienpräsenz bekommen.
Ist das so ein bisschen deutsche Mentalität auch, wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen, nee, das Team ist die wichtigste Einheit, wir wollen niemanden herausheben?
Ja, in Deutschland ist das so, also das ist jetzt nicht nur im Fußball so, ich glaube, es herrscht sehr viel Neid hier, ne? Wenn da jemand wirklich sehr erfolgreich ist oder auch sehr viel Geld hat, dann ist das so, dass viele nicht sagen, wow, toll, wie der das gemacht hat oder cool. Die, sondern dann ist da ein Neidfaktor immer da. Also nicht bei allen, aber das ist hier mehr vertreten als in den USA, wo die Stars dann wirklich einfach bewundert werden. Ne? Und deshalb ist das hier eben so, da steht mehr Team im Vordergrund, mehr die Disziplin und so diese deutschen Tugenden und deshalb ist es einfach anders. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir dran, die Spielerin bekannter zu machen, um dann eben auch noch mehr Fans in die Stadien zu locken.
Und ich glaube, das ist jetzt auch der perfekte Bogen, um jetzt nochmal auf deine aktuelle Tätigkeit auch zu kommen. Du bist nämlich tätig im strategischen Marketing beim DFB. Das startete dann 2009. Silvia Neid hatte es ja auch schon angesprochen. Und du hast dann, glaube ich, auch den Start bei der Männerabteilung quasi gemacht und wurdest dann rübergezogen auf die Frauenseite quasi und solltest strategisch darauf hinarbeiten, auf die WM, richtig? 2016?
Nee, also ich bin schon seit 20 Jahren jetzt beim DFB. Also im 20. Wow. Jahr nach meiner Karriere, 2001, habe ich beim DFB angefangen im Marketing. Okay. Und Marketing gab es damals nur für Männer. Wir haben aber dann...
Schon wieder
ja, hier. Genau, wir haben dann den ersten Sponsor für die Frauennationalmannschaft gewinnen können. Das war Katjes, das darf ich hier mal sagen. Nach der WM 2003. Und Dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, Marketing auch für Frauenfußball zu machen. Und da haben wir die WM 2011 in Deutschland gehabt, wo ich dann für die Vermarktung auch zuständig war. Und dann bin ich auch Managerin geworden und bin dann halt ganz in diesen Frauenfußballteil reingerutscht, den es vorher einfach nicht gab. So, und momentan bin ich im strategischen Marketing eben dafür zuständig, den Frauenfußball strategisch weiterzuentwickeln. Also insbesondere die Frauenbundesliga und die Frauennationalmannschaft. Und ja, da gibt es jede Menge zu tun und das macht nach wie vor sehr viel Spaß.
Glaube ich dir. Und wir haben gerade schon angesprochen, eine sehr wichtige Sache ist eben die Sichtbarkeit und die Nahbarkeit auch der Mädels, um dass die gesteigert werden muss. Wie geht ihr das an konkret? Weil die Nichtabbildung von Frauenfußball im TV ist ja immer wieder so der Kritikpunkt, der hochgehalten wird. Wie geht ihr dagegen an? Weil man kann ja nicht einfach jetzt bei Sky anrufen und sagen, Mensch, jetzt machen wir es aber doch, wirklich. Jetzt zeigen wir mal ein paar Spiele und nur noch Interviews mit den Girls.
Ja, also Nicht-Sichtbarkeit kann man ja auch nicht sagen. Also wenn wir natürlich wieder den Vergleich machen zu den Männern, dann kann man sagen, okay, da ist sehr wenig Frauenfußball. Wenn man einen Vergleich zu anderen Frauensportarten zieht, also zum Handball, Volleyball, Basketball, dann ist es natürlich sehr viel. Und deshalb muss man da immer das relativieren, weil Fußball, Männerfußball ist halt so weit weg von allen anderen, auch Männersportarten, Männerhandball, Männer-Eishockey. Also das ist eine Illusion, da jetzt den Level zu erreichen. Aber natürlich wollen wir mehr Sichtbarkeit und da geht es eben darum, dass wir es schaffen, was ich eben schon gesagt habe, dass die Spielerinnen, nicht nur die Spiele gezeigt werden, auch zu guten Anstoßzeiten. Das ist momentan so bei uns ein Diskussionspunkt. Ja. Wenn die Dienstagnachmittag um 14 oder 16 Uhr gezeigt werden, dann kann man natürlich nicht so viele Menschen erreichen wie in der Primetime. Klar. Aber für die Primetime sind wir eben nicht stark genug, weil da geht es dann nach Quote, muss man tatsächlich sagen. Und da
was man auch irgendwie dann nachvollziehen kann, wieder so ein bisschen, ne? Weil jeder ist hier wirtschaftlich orientiert und.
Ja, das schon, wobei man.
Die Zahlen kommt man schwer an.
Sagen muss, also wir werden ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen und wenn man sich da die Sportsendungen anguckt, dann ist das fast ausschließlich Männersport. Ab und zu kommt momentan mal ein bisschen Biathlon, wird die eine oder andere Frau noch erwähnt. Ansonsten ist es ausschließlich Männersport. Und das ist ja ein gebührenfinanzierte Sender. Da muss man sich fragen, haben die nicht auch den Auftrag, da ausgewogen Bericht zu erstatten? Da muss man natürlich sagen, da geht es dann, Fußball ist da auch, hat natürlich eine ganz große Dominanz, ob da nicht andere Sportarten dann auch gezeigt werden müssten. Aber grundsätzlich sind Frauen natürlich absolut unterrepräsentiert. Und da könnte man vielleicht mal gesellschaftspolitisch angreifen und sagen, hier, da muss sich was ändern. Ansonsten können wir immer nur daran arbeiten, dass wir mehr Medienberichterstattung bekommen, dass unsere Sponsoren auch dass ihr Sponsorship dann so richtig aktivieren, wie das die Commerzbank letztes Jahr gemacht hat, was ja toll war.
Mit Bravour.
So Sachen und das bringt uns dann eben schon in die Öffentlichkeit. Ja.
Ich wollte aber auch noch mal drauf eingehen, den Unterschied zwischen Managerin und strategischer Marketingbeauftragten. Was sind denn die klassischen Aufgaben einer Teammanagerin? Und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was dir ein bisschen mehr Spaß macht, weil das eine ist natürlich viel mehr sportbezogen und teambezogen. Du bist näher dran, du stehst am Platz und kriegst alles mit. Und auf der anderen Seite ist es eben eine operative und strategische, rausgezogene Arbeit.
Ja, also als Managerin der Frauennationalmannschaft bin ich geworden, um Silvia Knight so ein bisschen zu entlasten, weil als Bundestrainerin ist man ja für alles verantwortlich und muss dann eben entscheiden, wer geht jetzt, also macht jetzt Medientermine, für wen ist das vielleicht jetzt nicht so angebracht, wann machen wir Training, wo machen wir überhaupt Trainingslager und so weiter. Und ich sollte eben Silvia von diesen ganzen organisatorischen Dingen entlasten, sodass sie sich wirklich auf den Sport fokussieren konnte. Also ich habe quasi ausgewählt, wo wir spielen, wo wir Trainingslager machen. Also natürlich nicht alleine, da gehörten immer noch andere mit dazu. Aber ich war so die Schnittstelle zwischen Sport und Organisation, zwischen Sponsoren und auch Medien so ein bisschen und habe Silvia so den Rücken freigehalten. Und da war ich natürlich mit der Mannschaft immer unterwegs. Das war 7 Jahre lang und das war eine ganz tolle Zeit, weil man da ganz nah dran ist und dann die Niederlagen, aber auch die Erfolge natürlich mitbekommt und feiert. Und das ist was ganz Tolles. Also vor allen Dingen mit dem Abschluss dann Olympia 2016 im Maracanã-Stadion, wo wir Gold geholt haben. Das war natürlich traumhaft. Aber man ist halt auch viel unterwegs. Also ich war 100 Tage im Jahr unterwegs und war nebenbei noch für das Marketing Frauenfußball verantwortlich. Das habe ich auch schon. Ja, beides parallel. Aha. Frauen sind ja Multitasking, ne?
Klar.
Und, aber ich war dann einfach sehr viel unterwegs und habe auch einen kleinen Sohn, also Familie. Und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, jetzt ist mir das zu viel. Jetzt, also nachdem Silvia dann auch aufgehört hat, habe ich gesagt, nee, dann ist für mich dann auch Schluss. Und ich fokussiere mich jetzt auf die Vermarktung Frauenfußball und natürlich auf die Familie.
War das für dich so ein logischer Schritt dann auch irgendwie?
Also das, sag ich mal, ist jetzt nicht der nächste Karriereschritt gewesen, weil Managerin, das ist natürlich schon, hat schon einen hohen Stellenwert gehabt. Mhm. Gibt es ja jetzt nicht mehr im Übrigen. Wurde nicht mehr für nötig erachtet.
Aber wer übernimmt denn dann die ganzen Aufgaben? Ich dachte, jede Mannschaft hat einen Teammanager.
Aber nicht in dieser Funktion, wie ich sie hatte. Ich war ja, also es gab immer noch bei mir auch eine Teammanagerin, die so organisatorisch dafür verantwortlich war. Aber ich war eben so die Schnittstelle dazwischen. So, also so ein bisschen übergeordnet. Und diese Position so gibt es jetzt nicht mehr. Ich finde, es sollte sie geben, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden.
Und vielleicht noch mal so ein bisschen im Vergleich, wenn du noch mal neu auswählen dürftest, würdest du noch mal den Manager machen oder ist das strategische Marketing jetzt genau der richtige Ort?
Ich würde es so machen, wie ich es gemacht habe. Also für eine Zeit lang war Managerin wirklich toll.
Perfekt.
Also das war wirklich mein Traumjob, aber wie gesagt, es verlangt einem auch sehr viel ab. Und ich bin jetzt froh, dass ich meine Erfahrung in dem jetzigen Job einbringen kann. Da gibt es auch jede Menge zu tun. Und das macht mir auch unheimlich viel Spaß.
Das ist doch perfekt. Und ich suche hier gerade schon noch eine neue Kugel raus. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, wenn ich frage, so Manager oder strategisches Marketing, passt das doch perfekt zur Kategorie Shootout. Es wird eine kleine Schnellfragenrunde, Doris.
Ich bin gespannt.
Ich habe mir ganz viele Fragen rausgesucht. Nein, Quatsch. Das schaffst du easy. Kopf- oder Bauchentscheidung? Bauch. Oh, die kam auch schnell. Lieber Athletin oder lieber Marketingbeauftragte?
Marketing.
Also strategischen oder operativen, lieber in der Männerabteilung oder lieber Frauen. In der Frauenabteilung? Kam schnell. Nochmal dein erstes Länderspiel spielen oder nochmal dabei sein, wenn das erste Mal ever Frauenfußball im TV übertragen wird?
Erstes Länderspiel.
Wir hatten gerade schon drüber gesprochen, du warst so oft die Erste, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest. Was sind deine Top 3?
Erstes Länderspiel, erste Europameisterschaft, erste Olympische Spiele.
Ja, krass. Also eine ziemlich gute Top 3 auch, muss man sagen. ich habe ein bisschen recherchiert. Wir hatten gerade schon die Sportredakteurin beim WDR. Wenn du nochmal wählen müsstest, Sportredakteurin beim WDR, im Blumengroßhandel oder bei der Werbeagentur?
Sportredakteurin wird mir, glaube ich, Spaß machen. Blumengroßhandel also ist halt schon echt anstrengend.
Aber bei allen, oder?
Ja, in der Werbeagentur habe ich auch eine Zeit lang gejobbt. Ja.
Alles mal ausprobiert. Einfach um auch so zu gucken, worauf du noch Bock hast nebenher, oder hat sich das so ergeben?
Nein, ich musste ja gucken, dass ich irgendwo Geld verdiene. Und dann habe ich natürlich das mit der Werbeagentur habe ich gemacht, weil ich da auch ein bisschen in die Richtung dann beruflich irgendwann gehen wollte und Erfahrungen zu sammeln. um eben das eine mit dem anderen zu verbinden.
Warst du eigentlich eine gute Studentin? Wir hatten vorhin schon gesagt, du hast BWL studiert auch noch, nebenher, klar, nee, Multitasking.
War ich nicht.
Ah, okay. nö.
Nee, okay. Dazu muss also ich ehrlich durchgemogelt. Auch sagen, ich habe das Studium an der Uni, das musste ich dann irgendwann abbrechen aus Zeitgründen, weil es tatsächlich so war, immer wenn die Klausuren waren, das im Sommer überwiegend, dann war ich bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft und so weiter. Und es war nicht so viel Verständnis da, dass man die dann irgendwann nachholen konnte. Das heißt, das hat sich dann immer noch ein Jahr verschoben. Da war ich dann vielleicht wieder nicht da, musste ich halt Prioritäten setzen. Dadurch hat sich das so ein bisschen gezogen und dann habe ich eben mich dazu entschlossen, ein Studium an einer Fachschule für Wirtschaft zu machen, was einfacher zu bewältigen war. Und das habe ich dann abgeschlossen, auch mit sehr gut.
Verstehe. Sehr gut. Aber das ist wahrscheinlich auch noch eine Sache, die also dann ein Nachteil davon ist, immer die Erste zu sein, weil heutzutage haben die Unis natürlich ein bisschen mehr Verständnis und sind offener an der Stelle und helfen da ein bisschen mehr. Aber hat ja trotzdem geklappt. Oh, und jetzt Thema Stichwort Student, passt noch ganz ausgezeichnet. Wer war der bessere Student, habe ich es jetzt genannt? Klinsy, Yogi oder Stefan Kunz? Ihr habt nämlich zusammen die Trainerlizenz gemacht, richtig?
Der Klinsy war der Beste.
Ah ja, weil am fleißigsten oder weil am smartesten?
Ich glaube ehrlich gesagt, der hat den besten Abschluss gemacht, aber der war auch so für mich so ein Leader. Also das hat man da sofort gemerkt, der führt die Gruppe an. Also cool. Das war sehr beeindruckend. Ich kannte ihn ja bis dahin nicht. Also ich kannte keinen von denen persönlich und der war der Leader. Der Yogi war eher ein bisschen ruhig und zurückhaltender und der Stefan Kunz ist halt ein ganz toller Typ, also ganz toller Kumpel, mit dem man unheimlich viel Spaß haben konnte. Also das war schon toll, diesen Lehrgang mit diesen ganzen Stars zusammen zu machen.
Glaube ich. Wie war das so? Wie ist das abgelaufen? War das eine längere Periode, die ihr dann zusammen fokussiert da durchgezogen habt?
Das war ein Sonderlehrgang, Trainerlehrgang. Normalerweise dauert das ein halbes Jahr und wir durften das in 6 Wochen machen. Und da waren Bettina intensiv. Wiegmann und ich, wir waren die einzigen Frauen dabei. Und bei den Männern, wie gesagt, Klinsy, Yogi, Stefan Kunz, Bernd Hölzenbein, Matthias Sammer, also Andi Brehme, also alle, die man so kennt. Das war einfach toll, diese Typen kennenzulernen und sie eben auch so kennenzulernen, dass man merkt, das sind ganz normale Menschen, die haben auch Prüfungsangst, die haben auch Angst, da vorne ein Referat zu halten und so weiter. Und es sind ganz normale Menschen und wir hatten unheimlich viel Spaß und das war eine tolle Zeit.
Glaube ich. Wann war das?
2000.
Zeitlich? Das 2000. Hab ich mir jetzt 2000. Ah ja, krass. Der Wahnsinn. Okay, das war unsere Schnellfragenrunde. War gar nicht so schlimm, oder?
Ging.
Ging. So. Und dann, liebe Doris, würde ich gerne natürlich noch, wenn es okay ist, das Thema Gesundheit ansprechen. Ja. Darf ich Thema ansprechen? Weil du hattest eine unglaubliche Diagnose im vergangenen Jahr, und zwar einen bösartigen Tumor in deinem Oberarm.
Genau.
Und das hat für dich alles über den Haufen geworfen. Und ich habe auch in einem Interview gelesen, dass du dich immer als gesunde, vitale Person verstanden hast. Und auf einmal war nichts mehr, wie es war.
Ja, das war sehr krasses Jahr. Also ich hatte Anfang letzten Jahres so Probleme in der Schulter, im Oberarm und bin dann zu meinem Arzt und der hat gesagt, das ist Verkalkung oder so, weil ich das auf der anderen Seite interessanterweise auch schon hatte, so eine Verkalkung. Und dann ging das aber nicht weg und dann habe ich ein MRT machen lassen und dann hat er mir plötzlich gesagt, ja, das ist Verdacht auf einen Tumor. Und ich so, what? So, ich habe davon auch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und dann ging dieser ganze Prozess los, einen Arzt suchen, der das nochmal, der sich damit auskennt richtig. Dann wurde dann eine Biopsie gemacht. Dann hat es aber insgesamt fast 6 Wochen gedauert, bis dann die endgültige Diagnose da war. Und die war dann auch nicht besonders gut, muss man sagen. Das war ein sehr aggressiver Krebs. Und dann ging die Prozedur los mit Chemotherapie und so weiter und OPs und Also zum Glück wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da alles auf mich zukommt. Ich hatte relativ wenig Erfahrung mit der Erkrankung, weil das so aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis eigentlich auch nicht so präsent war. Deshalb wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Bin die Sache ganz positiv und kämpferisch angegangen und muss sagen, das war schon eine sehr harte Zeit. Die Chemos, die machen einen dann schon so richtig mürbe und dann die OPs dazu und ich konnte den Arm nicht bewegen und Schmerzen. Aber ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich die letzte Chemo und danach das Ergebnis war auch positiv. Also von daher ist die Prognose jetzt ganz gut. Ich muss jetzt natürlich weiter zu Untersuchungen und so. Ja. Aber es sieht jetzt alles ganz gut aus.
Also da erstmal, ich weiß nicht genau, was man sagt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin froh für dich auf jeden Fall, dass das gut überstanden wurde. Was ich auch noch sehr interessant fand, war, dass du gesagt hast, eigentlich das Schlimmste war der Moment der Diagnose, weil du auch noch die 6 Wochen hattest, diesen langen Zeitraum, um dir im Grunde alles auszumalen, wenn man das so sagen kann.
Ja, es war ja am Anfang bei dem MRT eben nur eine Vermutung. So, und dann wurden verschiedene Untersuchungen gemacht und das dauerte halt unheimlich lange, bis die Ergebnisse da waren und bis ich dann Gewissheit hatte. Ne? Es war immer so ein Ungewisses, immer noch so ein Hoffen und Bangen. Und dann war für mich, was auch sehr hart war, war eben, wie sag ich es meinen Eltern, man will sie ja auch nicht beunruhigen.
Oh.
Das hat mich ehrlich gesagt auch...
Wann hast du das deinen Eltern gesagt?
Bitte?
Wann war der Zeitpunkt?
Ich hatte zuerst meine...
Zwischen Hoffnung und...
Ich habe die am Anfang nicht eingeweiht. Die leben jetzt auch nicht hier. Also wir haben so ein bisschen räumlichen Abstand. Deshalb haben die das natürlich auch nicht mitgekriegt, wie es mir ging. Ich habe meine Schwestern zuerst eingeweiht und dann war ich irgendwie Ostern da und dann habe ich es halt meinen Eltern gesagt und... ja, die waren natürlich dann auch entsprechend geschockt. Aber gerade meine Mama, die ist dann auch so eine Kämpferin, die guckt dann irgendwie, okay, jetzt ist es so, wie kann ich meinem Kind jetzt helfen? Ne? Und ich stehe dir bei oder wir stehen dir bei. Und das war eben auch schön zu sehen, dass sie jetzt nicht irgendwie zerbrochen sind daran an der Sorge, sondern so der Kampfgeist da auch rauskam. Und die auch offen damit umgegangen sind und ja, das war, also von daher war es auch wieder eine tolle Erfahrung, weil ich habe ganz viel Zuspruch bekommen, auch von Leuten, wo man es gar nicht erwartet hat in der Zeit.
Ach, schön.
Und natürlich habe ich eben gemerkt, dass meine Familie und mein Freundeskreis, dass die sich so toll um mich gekümmert haben. Also es war wirklich eine sehr intensive und von daher auch eine schöne Zeit, weil wir so einen tollen Zusammenhalt, also jetzt gerade auch hier in meinem Freundeskreis hatten. Wo die Silvia übrigens auch mit dabei war, die hat mich jeden Tag in dem Jahr tatsächlich angerufen und gefragt, wie es geht. Und wenn ich nicht dran gegangen bin, dann hat sie nochmal angerufen. Also das war ja unglaublich.
Wahnsinn. Pass auf, ich ziehe jetzt an dieser Stelle die 3. und 4. Kategorie, weil ich das Gefühl habe, dass sie gut passt. Es ist der Head Coach. Würdest du sagen, dass du im Leben, und also vielleicht ist es jetzt Silvia, muss nicht sein, aber ich glaube, es passt in diese Episode gut rein, dass du einen Head Coach in deinem Leben hast, sowas wie einen Mentor oder eben jemanden, der dich leitet in besonderen Situationen, in denen es notwendig ist.
Nein, habe ich nicht. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein hätte ich es mir hier und da gewünscht, weil ich bin immer so irgendwie drauf los und habe mein Leben jetzt auch nicht so groß geplant. Also es gab auch damals noch nicht so ein Mentor- oder Mentoring-Programm und so. Das hätte mir hier und da sicherlich ein bisschen geholfen. Habe ich nicht, aber ich gucke mir natürlich hier und da immer mal was ab und habe auch immer meine Ziele, die ich verfolge und bin aber jetzt nicht so jemand, der jetzt sein Leben so komplett durchgeplant hat. Weil ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, am Ende kommt es doch wieder anders.
Das beruhigt mich aber total, weil ganz oft denke ich halt so, und da würde ich gerne auch nochmal drauf kommen. Warte, ich habe nämlich ein Zitat von dir rausgeschrieben noch, das ich richtig cool fand. Du nimmst heute nach deiner besiegten Krankheit alles viel ganz anders wahr, viel bewusster, intensiver und gelassener. Und das ist so ein bisschen für mich ein heftiger Knackpunkt, weil ich denke ganz oft, auch so in meiner Generation, bei uns muss alles immer höher, schneller, weiter sein und besser und eigentlich musst du auch noch ein Unternehmen gründen und nebenher auch noch, keine Ahnung, dich mit Aktien beschäftigen und was Eigenes aufbauen, während du noch deinen festangestellten Job gut machst und auch noch was Gemeinnütziges und so. Und mir fällt das ganz oft schwer, die Ruhe zu finden zum einen, die Gelassenheit und so das Vertrauen daran, dass schon alles gut ist. Und ich fühle mich oft gepusht, dass man planen muss, dass man sich Ziele setzen muss und so. Und das hat sehr zu mir gesprochen.
Ja, wobei ich bin natürlich jetzt auch ein paar Jahre älter. Und ich kriege das von meinen Kollegen oder Kolleginnen eben auch mit. Ne? Wenn jeder muss ja irgendwie am Wochenende posten, was er Tolles erlebt hat und so weiter. Also da ist immer so dieser Druck cool. da, irgendwie was Besonderes zu machen und auch eine besondere Karriere zu machen. Nicht so, wie man es früher gemacht hat, cool. dass man halt einfach Bankkaufmann wird oder was auch immer. Heute muss da so eine richtige Karriere geplant werden. Also da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich da ein bisschen älter bin und ich kann da auch nur raten, dass es gut ist, einfach mal innezuhalten und weil es kommt dann am Ende doch oft anders, als man denkt. Und ja, mir hat jetzt diese Krankheit eben dabei geholfen zu sagen, ja, wie gesagt, es kommt oft anders, als man denkt. Und ich bin aber jetzt auch gelassener und mutiger auch geworden, weil ich denke, was soll mir eigentlich passieren? Also ich habe jetzt im letzten Jahr, da war die Chemo gerade 2 Monate vorbei, habe ich einen Fallschirmsprung gemacht, obwohl das mit meinem Arm, der immer noch mir natürlich Probleme macht, eigentlich wollten die mich da gar nicht zulassen, aber ich habe gedacht, so, ich mache das jetzt einfach. Also mein Motto ist so ein bisschen jetzt einfach mutiger sein und machen. Und das mache ich jetzt auch bei der Arbeit. Also ich denke, ich schreibe jetzt die E-Mail einfach an alle, weil das ist jetzt was mich bewegt und das muss ich jetzt loswerden. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ich in vielen Dingen, die ich so in meinem Bauch auch habe und nicht nur im Kopf, dass ich damit einfach richtig liege. Und jetzt traue ich mich auch, diese Dinger dann einfach rauszuhauen, weil was soll mir passieren? Also ich kann relativ schlecht gekündigt werden. Ich bin finanziell jetzt einigermaßen abgesichert. Also mir kann eigentlich so nicht viel passieren, außer eben Krankheit. Ne? Das ist natürlich etwas, was immer passieren kann. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gelassener und ein bisschen mutiger geworden und das ist das Positive, was ich daraus ziehe.
Und das ist sehr, sehr erstrebenswert und witzig, dass du das Thema Mut ansprichst. Ich habe mir nämlich noch rausgeschrieben, was bedeutet für dich Mut?
Ja, Mut bedeutet für mich einfach auch zu machen und nicht zu zweifeln an den Dingen. Also es heißt, es ist jetzt nicht nur beim Fallschirmspringen, sondern wie gesagt auch einfach mal bei der Arbeit eine E-Mail raushauen oder einfach Entscheidungen treffen, ohne nochmal 100-mal alles zu hinterfragen und es dann vielleicht doch nicht zu tun.
Ja. Ja, das ist schön und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall, ich weiß nicht so genau, wie ich es auf Deutsch sagen soll, auf Englisch ist es der Overthinker, definitiv. Und das, also einerseits ist es auch manchmal gut, weil ich auch verschiedene, keine Ahnung, soziale Situationen besser durchsteige, glaube ich, als viele andere. Aber ganz oft bremst es einen halt auch selber einfach nur aus und hält einen zurück von, keine Ahnung, schönen Überraschungen, die man stattdessen
ja, das soll könnte. Jetzt auch nicht heißen, dass man den Kopf ausschalten soll. Ne? Nur ein bisschen mutiger
nur noch,
sein und,
nur noch Vollgas.
Und auch Dinge einfach mal nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern zu machen.
Ja, ja. Ah, lovely. Und liebe Doris, eine letzte Kategorie haben wir jetzt noch. Die habe ich nicht smooth einbinden können. Die wird jetzt einfach noch mal extra rausgenommen. Es ist der Einwurf. Das ist nämlich die Kategorie, in der du noch mal ein Thema einwerfen darfst, das jetzt noch nicht besprochen wurde, dem aber noch Aufmerksamkeit gebührt. Hast du da noch eine?
Wir haben schon eine ganze Menge besprochen. Ne? Was ich mir wünsche für die Zukunft, ist eben, dass wir Frauen einfach mehr Chancen bekommen, dass es eine Chancengleichheit gibt. Also das ist ein Thema, was mich umtreibt. Und wir haben da jetzt in den letzten Wochen sehr viel drüber gesprochen, also im Zuge auch jetzt, wie bringen wir den Frauenfußball voran? Und da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und habe eben gemerkt, dass ich eigentlich mein Leben lang schon als Frau irgendwie so ein bisschen diskriminiert werde. Ne? Also ich durfte erst nicht Fußball spielen, dann haben meine Eltern mir es verboten, dann durfte ich mein Abi nicht im Fußball machen, wie die ganzen Jungs. Und lauter so Dinge haben mich mein Leben lang begleitet und ich habe darüber nachgedacht und denke, ja, das war eigentlich schon ziemlich viel, was man so an Nachteilen einstecken musste. Und das ist etwas, was ich jetzt in Zukunft gerne noch mehr ändern möchte und was ich mir wünsche, dass wir Frauen einfach, ob das jetzt im Fußball ist oder im normalen Leben, einfach die gleichen Chancen haben wie die Männer.
Und ich denke so, ja, ich glaube dir das sofort und dann denke ich aber, ich darf ja eigentlich gar nichts mehr sagen, so, weil du hast ja die ganzen Firsts für uns genommen, so. Weißt du? Also im Grunde ist ja meine Chancengleichheit schon auf einem ganz anderen Level als die, mit der du gestartet bist.
Ja, aber wir sind ja lange noch nicht bei der Gleichberechtigung. Und ich finde es so schade und ich habe das in den letzten Jahren auch so ein bisschen, das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen traurig gemacht, dass die Frauen und auch die Fußballerinnen jetzt so ein bisschen mit dem zufrieden waren oder sind, was sie inzwischen erreicht haben. Aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir hingehören. Also Gleichberechtigung, davon sind wir noch sehr weit entfernt.
Gibt es da für dich noch so ein, zwei konkrete Punkte, wo du sagst, das wärst du? Du hast jetzt gerade gesagt, so, ich durfte mein Abi nicht im Fußball machen. Was sind noch so greifbare Sachen, an denen du dich aufhängst, wollte ich gerade sagen, die dir sofort in den Sinn kommen? So.
Ja, also beispielsweise Equal Pay ist ja immer ein schönes Thema. Aber auch, dass einfach mehr Frauen in Führungspositionen sind oder beim DFB könnte ich jetzt sagen, dass ich mir wünschen würde, dass in den Gremien, da gibt es ja unheimlich viele Gremien, auch in den Verbänden und so weiter, dass da einfach mehr Frauen vertreten sind. Sowas würde ich mir wünschen.
Würde ich mir auch wünschen und ich bin dann manchmal so, und ich würde mir noch mehr wünschen, dass die Mädels, die Bock auf diese Position haben, sich noch vehementer selber in die Position bringen. Weißt du, und da bin ich manchmal so im Zwiespalt. Chancengleichheit heißt ja auch, dass wir erwarten, dass von der männlichen Seite mehr aktiv getan wird. Und ich denke aber ganz oft, die Mädels tun selber noch gar nicht genug.
Ja, das ist das, was ich eben auch schon gesagt hatte. Also die sind teilweise zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. So. Und denen ist vielleicht auch, gerade wenn sie jung sind, noch gar nicht bewusst, dass es da auch immer noch diese gläserne Decke gibt und so weiter. Da wird von jungen Frauen auch oft gesagt, nee, also bei mir läuft super. Und irgendwann werden die allermeisten von ihnen auch, wenn sie weiterkommen wollen, auch an diese Grenzen stoßen oder es sehr schwer haben, schwerer als Männer auf jeden Fall. Und das wäre, wie gesagt, mein Wunsch, dass irgendwann das für Frauen genauso leicht oder schwer ist wie für Männer. Dass es da eben einfach eine Gleichberechtigung gibt.
Ja, cool. Ist ein schöner Einwurf. Vielen Dank, Doris. Und an dieser Stelle sind alle meine Fragen abgehakt. Ich hoffe, für dich hat es auch ein bisschen was, dir hat es ein bisschen was gegeben. Ich habe sehr viel aus diesem Gespräch gezogen, auf jeden Fall. Tausend Dank für deine Zeit, jetzt hier kurz vor Weihnachten, wenn wir das aufzeichnen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich übergebe dir noch einmal das Wort zum Schluss. Ich sage jetzt nichts mehr, denn meine Gäste schließen die Folge auch immer mit einem kleinen Motivationstalk ab. An die Mädels da draußen. Ich hoffe auch immer, dass es ein paar Boys hören, warum man an sich glauben muss, warum man an seinen Zielen festhalten muss und nie aufgeben darf.
Puh, jetzt habe ich eben schon ganz viel gesagt, aber für mich war Fußball immer Freude am Spielen und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges im Leben, dass man eben einfach Spaß hat an dem, was man macht, dass man sich Ziele setzt und dass man gerade als Frau auch daran glaubt, dass man diese Ziele erreichen kann und nicht aufgibt, sondern dafür kämpft. Was wir zu wenig machen, ist eben Mitstreiterinnen suchen, also dass wir wirklich gemeinsam nach vorne kommen und gemeinsam eben auch für unsere Chancengleichheit kämpfen.
Vielen Dank, Doris. Schönes Abschlusswort.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.